Heute bei CT-Uplink, wir zeigen euch, wie ihr die Sonnenenergie eurer PV-Anlage effizient speichern und nutzen könnt. Viel Spaß!
CT-Uplink.
Moin Moin, herzlich willkommen zu CT-Uplink, dem Podcast aus der CT-Redaktion. Heute geht es um Solarspeicher, also nicht nur um die PV-Anlagen selbst, sondern darum, wie kriegen wir den Strom schön in Akkus gespeichert, wie kriegen wir die Akkus effizient genutzt, effizient voll und wie verteilen wir den ganzen Strom im Haushalt. Dazu haben wir drei Kollegen eingeladen. Christoph Windeck.
Hallo.
Sven Hansen.
Hallo.
Und Marvin Stratmann.
Hallo.
Ja, das Spannende bei den Akkus ist ja, voll kriegt man sie ganz gut, aber wie kriegt man sie wieder leer? Warum braucht man da überhaupt eine Steuerung bei den PV-Akkus? Sven.
Ich hab's befürchtet. Sag was. Ja, warum braucht man eine Steuerung? Genau, die folgen ja erstmal eben dem Lauf der Sonne, wie du gesagt hast. Also ne, die PV-Panels speisen dort ein. Irgendwann ist das Ding voll. Wenn er überlaufen sollte, dann wird ins Netz eingespeist, überschüssiger Speicher. Und gerade in den Sommerzeiten muss man sich dann ein bisschen darum kümmern, wie man sie entleert und wie man sie halt sinnvoll entleert. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Es ist so, dass die Hersteller von den Systemen eigentlich immer sehr einfache Zeitsteuerungsmöglichkeiten einbieten, wo man ganz einfach sagen kann, ne, zu der Uhrzeit von dann bis dann speise bitte so und so viel in mein Netz ein. Das ist zum Beispiel hilfreich, um grob zu sagen, nachts zum Beispiel verbrauche ich ja nicht viel, gucke ich, was ich für ein Standby habe und nehme die Zahl und gebe die da ein. Und tagsüber, ja, ist das vielleicht auch so grob absehbar, aber man ahnt es schon, besser als grob kriegt man es so natürlich nicht hin, weil es immer sein kann, dann doch irgendein Verbraucher dann mal angeschaltet wird, wenn man es halt nicht in die Zeitschaltuhr sozusagen in dem System einprogrammiert hat.
Wieso geht das eigentlich nicht automatisch? Ich meine, wenn man einfach eine Batterie hat und eine Lampe dran, dann weiß die Batterie doch auch, wie viel sie abgeben muss oder wie viel die Lampe zieht.
Na, wenn man die Lampe direkt an der Batterie hat, dann ist das natürlich so, weil die Batterien haben oftmals ja auch noch so eine kleine Schuko-Steckdose, die aber nur zur Notstromversorgung dient. Aber das ist eben genau das Problem. Die Batterie selbst kann halt nicht wissen, wie viel Strom gerade benötigt wird von sich aus. Und das heißt, an der Stelle braucht man dann Technik und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten anzusetzen. Man kann bei jedem Verbraucher einzeln ansetzen. Das sind dann diese smarten Zwischenstecker, die sind mit dem WLAN verbunden. Das heißt, ich ziehe den Stecker aus der Steckdose, meinetwegen von der Spülmaschine, mache diesen smarten Zwischenstecker dazwischen und der fängt dann an, kontinuierlich Messdaten zu senden. Immer wenn die Spülmaschine an ist, weiß dann halt die Batterie, okay, da passiert was und versucht das auszugleichen. Das ist dieser Bereich Null-Einspeisung. Ne? Also man versucht das, was man auf der einen Seite verbraucht, durch die Batterie dann wieder reinzugeben ins Netz und somit halt gegenüber dem Netzversorger eben auf Null rauszukommen.
Was kosten so Zwischenstecker ungefähr?
Das fängt an ganz günstig bei 10 Euro inzwischen und geht hoch bis 30, 40 Euro. Mhm. Teilweise lassen sich die Hersteller von den Systemen das auch bezahlen. Dann sind es halt nur spezielle Zwischenstecker, die man nehmen kann, auch von der Firma. Und so kommt man dann halt auf diese Preise.
Also von dem Akkuhersteller
speziell. Genau, genau.
Es gibt aber auch welche, die so universell, da kannst du dann alle Akkus und nehmen die.
Na, in dem Bereich, wenn man verschiedene vergleicht, wird man sehr häufig auf den Namen Shelly treffen. Shelly ist halt ein Hersteller von genau solchem Messequipment. Und die haben sich so ein bisschen da auch zu so einem quasi Standard gemausert. Also es gibt viele, ich würde mal sagen so 60-70% der Hersteller arbeiten halt auch mit diesem Messequipment von Shelly zusammen.
Gut. Was gibt es noch für, also beziehungsweise noch mal einen Schritt zurück, wenn man das fest einprogrammiert, das ist ja, weiß ich nicht, für einen Router ist es ganz okay, aber schon ein Kühlschrank, wie viel brauchst du einen Kühlschrank?
Genau, da funktioniert es halt schon nicht. Ne? Das ist ein gutes Beispiel eben, den hat jeder zu Hause stehen, aber da hilft es natürlich auch nichts, weil der im Schnitt dann meinetwegen 30 Watt verbraucht oder so, wenn er halt aber anspringt, 150 und der geht ja immer an und aus und sowas kann ich halt über so eine Programmierung eben nicht abgreifen, ne? Weil da hilft mir dann halt auch der durchschnittliche Standby über Nacht nicht.
Ja. Genau. Da möchte ich gerne noch zwei Sachen zu sagen, die jetzt implizit da waren, die, glaube ich, aber vielen Leuten nicht so klar sind, die sich über Jahre Haustechnik nicht so Gedanken gemacht haben. Das eine ist halt, Sven hat jetzt immer wieder Netz gesagt, aber das eine ist das Hausnetz und das andere ist das externe Stromnetz und die sind ja leitend miteinander verbunden. Das heißt, der Strom in dem Akku weiß ja nicht, wo er hin soll. Das heißt, wenn er also abgibt und einspeist und es gibt keinen Verbraucher im Haus, dann fließt es eben einfach ungenutzt ins freie Stromnetz. Das ist vollkommen klar. Wir haben es nur noch nicht deutlich gesagt.
Okay.
Und darum geht es bei dieser Nulleinspeisung, genau zu sagen, nee, ich will ja nichts verschenken von meinem mühsam eingesammelten Akkustrom. Mhm. Und deswegen muss halt der Verbrauch in meinem Haushalt zu dem, was der Akku liefert, irgendwie passen.
Das ist anders als bei einer, weiß ich nicht, Taschenlampe, so ungefähr.
Genau.
Sonst der Akku würde dann halt denken, oh, irgendwo
das hat schon was gesagt. Also wenn es nur an dem Akku hängt, ist alles klar. Mhm. Aber da der Akku ja ins Netz einspeisen soll, aus Bequemlichkeitsgründen, und der wäre ja auch irgendwann leer, dann ist mein Kühlschrank tautern ab. Mhm. Ja. Das heißt, deswegen will ich ihn ja mit dem Netz verbunden haben. Also das ist so ein geistiger Sprung, den müssen sich, glaube ich, viele Leute erstmal klar machen. Und der zweite Punkt, weil ich ja glücklicher Besitzer einer großen Dachphotovoltaikanlage mit Akku bin, da ist das natürlich alles geregelt, indem man nämlich genau einen zusätzlichen Zähler einbaut, der das alles steuert. Und das ist alles sehr aufwendig. Damit würde sich halt die Haustechnik zu Hause nicht mehr so lohnen. Beziehungsweise, da kommt er ja nachher auch noch drauf. Also man muss genau an diesem Punkt, wo der Strom von der Straße ins Haus kommt, oder meine Eltern haben sogar noch so ein altes Kabel auf dem Dach, gibt es im Westerwald, ist man noch nicht so weit, da hat man noch tatsächlich Dachinstallationen. Also wo der Strom ins Haus kommt, da muss man messen, sogar noch genauer, wenn man nämlich mehrere Parteien im Haus hat oder in Mietswohnungen, da muss man natürlich wieder an jeder Mietswohnung den Zähler sozusagen untersuchen. Das muss man sich erstmal klar machen. Und das habe ich ganz lange, obwohl ich bin ja nicht wirklich Elektriker, sondern Elektroingenieur, aber ich habe auch schon mal ein paar Zählerkästen umgeschnippelt, habe ich mir das nie so genau überlegt, was man da eigentlich alles für Daten braucht, um an diesen Punkt zu kommen. Und mit diesen Steckdosen kann man jetzt einen Teil davon ersetzen und sozusagen die wichtigsten Verbraucher raussuchen. Und das finde ich so interessant, dass man so sagt, ja, was sind denn bei mir im Haushalt die wichtigsten Verbraucher? Da können wir auch wieder nichts pauschal sagen, weil das bei jedem Haushalt anders ist. Die einen haben kleine Kinder und waschen zweimal am Tag, dann ist die Waschmaschine halt ein großer Verbraucher. Ja, bei uns zum Beispiel die Spülmaschine, ja, wir haben eine sehr effiziente Spülmaschine, die brauchen wir vielleicht alle 2 Tage. Das ist, was braucht so ein Ding? 2 Kilowattstunden, ja.
Aber auch sehr...
Das ist ein Peak, das könnte man leicht rausfinden, wo das liegt. Ich könnte ja sogar der Spülmaschine sagen, starte erst um so und so viel Uhr. Wir haben so eine mit Zeitvorwahl und könnte dann dem Akku sagen, mach das. Das wäre sogar relativ einfach. Nur, das spart ja bloß 40 Cent. Ja, also mühsam nährt sich das Eichhörnchen dann in dem Fall. Also das ist, gut ist zum Beispiel, wir haben ein Aquarium, das braucht richtig Strom. Ja.
Und auch permanent, oder?
Genau, da läuft die Pumpe immer, aber auch die Heizung im Winter relativ viel. Also das sind so Sachen, oder das Licht, da könnte man zum Beispiel sagen, dann läuft das. Aber das ist eben total individuell, je nach Haushalt, und das macht es so schwer. Also ich wollte
mehr Energie speichern in deinem Aquarium.
Ja. Nur wenn du sie rausholst, ärgern sich die Fische. Ja. Ist außerdem nicht mein Aquarium, sondern das meiner Frau. Ich bin da nur...
Die muss man dann überzeugen.
Genau. Ja. Also darauf wollte ich hinaus. Das ist das zentrale Problem, weswegen man halt... messen und steuern möchte, ne? Und der Akku alleine das Problem nicht löst. Also das ist dieser Übergabepunkt, den ich aber nicht weglassen kann. Ich kann ja schlecht mein Haus von der Straße trennen, von der Einspeisung. Dann sitze ich halt im Dunkeln, dann müsste der Akku ja alles stemmen.
Also das geht nur für echte Insellösungen, und das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja,
oder
Thema, ja.
Für so eine, weiß ich nicht, Schrebergartenwinkel, wo gar kein Strom da ist, sondern nur der Akku.
Genau, ne? Da sind wir bei dieser berühmten Notstromversorgung, die den Leuten oft verkauft wird und die eben auch, da kann man sehr lange drüber reden auch mal, denn mit so einem paar Kilowattstunden Akku kann ich meine Heizung auch nur sehr kurz betreiben. Das ist vielen nicht bewusst. Und deswegen müsste man tatsächlich, so wird das auch gemacht, also bei der Notstromversorgung aus dem Akku, wenn das alles fest installiert ist, wird das Haus komplett abgetrennt dann im Notstromfall. Mhm. Weil sonst würde man ja wieder ins Netz einspeisen. Ja.
Was gefährlich auch wäre für die Leute,
genau,
für die den Strom gerade reparieren.
Ganz, ja. Das ist ja das nächste Problem, die Sicherheit und so weiter. Aber das ist hier bei diesen Akkulösungen, reden wir über was anderes. Aber darum geht es. Das habe ich auch ganz lange einfach gar nicht kapiert.
Mhm. Gut, das heißt, die manuell gesteuerte Einspeisung oder Abgabe des Akkus stößt schnell an ihre Grenzen. Da kriegt man ganz viel nicht abgedeckt, außer Standby.
Genau. Die Genauigkeit ist dann einfach nicht gewährleistet.
Und
man kann das nicht so zielgenau machen.
Ja, genau. Gerade so variable Verbraucher, die man gar nicht jeden Tag zur gleichen Zeit einschaltet, Fernseher, Herd und so weiter. Die Zwischenstecker sind ganz okay, wenn man zufällig, also ist eine günstige Lösung, wenn man genug Strom da.
Also auf eine gewisse Art, muss ich nochmal eine Lanze für die brechen, sind sie sogar sehr, sehr okay, weil bei unseren Messungen ist das tatsächlich die schnellste Variante eben zu steuern einfach, weil die Daten halt im lokalen Netz vorliegen und die Batterien, wenn die verbauten Wechselrichter in der Lage sind, so schnell zu agieren, das wirklich im Bruchteilen von Sekunden machen können. Und dann kriegt man wirklich eine spiegelbildliche Auslöschung von diesen Lasten hin. Also das ist schon sehr faszinierend. Alles andere ist eigentlich langsamer. Also insofern sind die schon sehr leistungsfähig. Aber man kommt natürlich auch nicht zwischen jedes Gerät dazwischen. Zum Beispiel eben der Elektroherd, der ist klassischerweise halt dreiphasig angeschlossen und mit einem richtigen Festanschluss. Da komme ich mit meiner Steckdose nicht hin. Und da gibt es halt andere Verbraucher, wo ich dann halt nichts machen kann einfach. Das stößt an die Grenzen.
Und auch Deckenlicht und sowas kann ja gar nicht gehen.
Genau. Ja, bei Deckenlicht sind 2 Watt oder sowas heute bei LED oder 7. Ne? Das darf man, vielleicht kann man auch sowas mal erzählen. Ne? Also über Licht sich noch Gedanken zu machen, ist eigentlich totaler Quatsch. Es sei denn, man hat so eine Art Flutlicht-Außenbeleuchtung. Also da ist die LED-Lampe-Ersatz immer die günstigere Lösung, bevor ich da ein Messgerät dranhänge, was am Ende auch wieder ein Watt frisst. Also ich habe dann ein Watt dauerhaft laufen, um ein ab und zu eingeschaltete 2 Watt zu messen, ist Quatsch. Ich wollte aber noch ein paar Geräte erwähnen, die relativ viel Strom fressen und eben leider nicht so leicht zu erfassen sind. Oder mit Hilfe eines Elektrikers schon. Der könnte halt einen entsprechenden Shelly, du hast sie erwähnt, in die Verteilung setzen.
Da kommen wir gleich noch zu.
Ja, genau. Ja. Gut, okay, da wolltet ihr hin.
Ich ahnte es.
Aber nein, ich meinte, die mir fällt das auf, weil ich ja, wie gesagt, ein Haus mit einer Einliegerwohnung habe, wo ich Verbraucher erfassen muss, um die abzurechnen. Und zum Beispiel Brennwertheizung, also Wärmepumpe braucht natürlich noch mehr Strom, aber diese modernen Gas-Brennwertheizungen haben relativ aufwendige Gebläse und so weiter. Und die Umwälzpumpen, das können durchaus 400 Kilowattstunden im Jahr sein. Also bei uns war das so, dass die Heizung, es ist eine Gasheizung, aber die brauchte selber 400 Kilowattstunden im Jahr. Das sind ja schon, naja, 16 Euro, ne, sowas in, um den Dreh. Oder sind es mehr, habe ich mich jetzt verrechnet?
Ich rechne mal später aus.
Okay.
Blindenbeuchte.
Oder sind es 160? Mist. Also auf jeden Fall, da käme man so ohne weiteres auch nicht dran, weil die ja fest auch angeschlossen ist.
Ah ja. Ja. Mhm.
Also es gibt schon größere Verbraucher, die man so, wo man sich vielleicht wundert am Ende des Jahres, dass man doch noch relativ viel auf dem Teller gelassen hat, was man gar nicht irgendwie durchmessen rausbekommen hat.
Aber das stimmt natürlich. Also wir haben ein Passivhaus und wenn das ein Einfamilienhaus wäre, hätte man da ja auch eine Lüftung drin. Die braucht auch ganz schön viel Strom, permanent und wahrscheinlich über 24 Stunden noch immer das Gleiche. Da wäre man mit so einem Zwischenstecker ja schon ziemlich weit. Also es ist nicht so viel, dass es dreiphasig angeschlossen ist, sondern mit Schuko reicht es noch. Aber wer sowas hat, vielleicht, wenn ihr die fetten Verbräucher schon über einen Zwischenstecker abgeregelt hinkriegt, dann braucht er vielleicht auch nicht.
Zumindest eine Lösung, die man ohne großen Installationsaufwand halt eben selber umsetzen kann. Ne, das ist ja auch ein großer Vorteil. Da muss der Elektriker dann nicht mehr kommen.
Genau, und auch ohne große Probleme. Wenn man dann merkt, das reicht doch nicht, dann hat man halt für 10 Euro einen Zwischenstecker im Schrank liegen, wenn man dann später doch was Besseres einbaut. Ne?
Wolltet ihr jetzt das auch hinterher erzählen oder wird nicht umgekehrt Schub raus? Ich traue mich schon gar nicht mehr, was zu sagen.
Wird dabei bleiben.
Wenn man vorher misst, bevor man den Akku kauft.
Das könnte man tun.
Ja. Weil man dann auch weiß.
Gut. Das wäre natürlich das Allergeschickteste. Ja. Aber gut, kommen wir erstmal zu den anderen Messmethoden. Welche gibt es da noch?
Darf ich?
Ja.
Sind wir jetzt in der Verteilung? Nein, jetzt wären wir dann endgültig in dem Punkt, eben den der Kollege so schön beschrieben hat, nämlich diesem Übergabepunkt zwischen dem öffentlichen Netz, also was draußen passiert, und dem, was in meinem Haus passiert oder in meiner Wohnung passiert. Und da ist natürlich immer hübsch dazwischen der Zähler, eben von dem Energieversorger, der hängt da und der hängt im Prinzip da ja schon an der richtigen Stelle, weil alles, was reingeht oder rausgeht, geht durch diesen Zähler. Und da setzen halt dann eben auch verschiedene Messszenarien an, die man da umsetzen kann. Das kommt ein bisschen darauf an, was man für einen Zähler hat. Fangen wir mal bei dem an, was häufig ist, dem schwarzen Ferraris-Zähler von nach dem Zweiten Weltkrieg.
Hatte ich bis vor anderthalb Jahren auch noch.
Unser berühmte, hat noch einen. Der noch rückwärts drehen würde, auch wenn das denn dürfte. Die sind in Deutschland noch sehr häufig verbaut und sind halt nicht smart oder so. Sie drehen sich halt einfach. Und trotzdem kann man auch bei einem solchen Zähler durch zusätzliches Messequipment eben dafür sorgen, dass man eben hier den Stromverbrauch, aber eigentlich ist es nicht nur Verbrauch, sondern Strom immer bidirektional, auch die Stromeinspeisung ins Netz, vom Netz, dass man das messen kann, einfach live. Und da die sehr häufig verwendete Methode ist mit sogenannten Stromzangen, und die werden im Prinzip um die einzelnen Leitungen des Hausanschlusses gelegt, richtig physisch, sind so kleine Klammern, die klipsen dann so zusammen und die messen halt, ohne dass man irgendwas trennen muss, von außen sozusagen den Stromfluss durch diesen Leiter und senden das Ganze dann über eine kleine Box, die meistens auch dazu gehört, die dann wiederum mit Strom oder Batterie versorgt sein muss, per WLAN ins Internet, in die Cloud oder auch lokal zu dem jeweiligen Batteriesystem. Mhm. Und damit ist dann eben dieses Problem gelöst. Das heißt, das Batteriesystem weiß dann immer, zu welchem Zeitpunkt wirklich wie viel Strom gerade aus dem Netz entnommen wird oder wie viel eingespeist wird und kann dann dementsprechend reagieren. Und dann ist es auch egal, welcher Verbraucher das bei mir zu Hause ist. Das System reagiert dann einfach immer und versucht halt nach Möglichkeiten, das eben, was da passiert, auszugleichen. Mhm. Mit einer etwas höheren Latenz, ne? Das ist eben diese Sache mit der Genauigkeit oder Nichtgenauigkeit, ne? So ein Messstecker, der weiß das halt zur Millisekunde, was die Spülmaschine da gerade machen will. Am Zähler mit der Messtechnik dauert das ein bisschen länger und es muss ja auch erstmal anspringen, damit es dann ausgeglichen werden muss. Und genau, das ist eine Möglichkeit.
Aber die Latenz ist jetzt auch nicht eine Minute, sondern eine Sekunde.
Nein, das spielt doch gar keine Rolle, oder?
Also manche Leser sehen das anders.
Echt? Aber das spielt doch für die Leistung. Also ich habe es ja 8760 Stunden im Jahr.
Und
Also darum geht
es. Aber auch in jedem Artikel, das ist alles eigentlich das nur.
Ich habe das früher auch gedacht.
Aber
tatsächlich spielt es überhaupt keine Rolle.
Ja. Ich konnte die Freude trotzdem nachvollziehen, wenn das alles genau ist.
Ja.
Also auf die Millisekunde ausgeglichen wird. Wir sprechen hier von maximal 8 Sekunden, war, glaube ich, das, was ich gemessen habe. Das sind Systeme, die mit Stromzangen arbeiten. Und teilweise über Cloud-Verbindungen und überall sind dann natürlich, ist eine bestimmte Reaktionszeit und das war so, also zwischen Millisekunden und 8 Sekunden, so liegt das.
Ja.
Tatsächlich ist es im Endeffekt, würde das dann, wenn man es ausrechnet, wahrscheinlich irgendwie 50 Cent im Jahr mehr oder weniger Stromkosten bedeuten oder sowas.
Und es geht ja in beide Richtungen. Ich habe tatsächlich auch so ein System und bei mir lädt sich der Akku sogar über diese Informationen, weil die PV-Anlage nicht direkt am Akku hängt, sondern einfach einspeist und der Akku holt sich das dann über Schuko und da ist es natürlich tatsächlich so, wenn der Akku jetzt sieht, da kommt ordentlich was und dann kommt eine Wolke vorbei und die PV-Leistung wird weniger, dann zieht er sich mal noch eine Sekunde lang Strom aus dem Netz. Da glaubt er, wer käme noch.
Genau, eine Kilowattsekunde dann zum Beispiel oder 5. Die spielen jetzt nicht so eine Riesenrolle.
Ja, also genau, das ist es. Ich sehe es tatsächlich, das ist in beide Richtungen nicht ausgeglichen, aber es ist sowas von völlig Wumpe, diese
PV. Genau, ein bisschen besser ist man eben dran, wenn man halt nicht den alten schwarzen Zähler hat, sondern irgendwas, was meistens grau ist, glaube ich.
Achso, ganz kurz nochmal, diese Zangenmessgeräte, was kosten die ungefähr?
Ui, also das war mal ein 100er, aber das geht, glaube ich, runter. Ich würd mal sagen, so 70 Euro, 60. Bei Shelly müssen wir mal gucken.
Genau, es gibt den von Shelly und ein paar Akkuhersteller haben noch einen eigenen im Angebot, der auch ungefähr das gleiche
kann. Meistens wie Blei in den Regalen liegt und deshalb mit den Paketen gleich noch meistens dazugegeben wird. Also das findet man häufig, dass die dann sagen, hier Energiemessgerät kriegst du leider mit dazu. Okay. Genau. Da kamen auch häufig Fragen bei den Artikeln. Persönlich würde ich eher zum Shelly da auch greifen, eben wegen dieser Quasi-Standard-Geschichte. Mhm. Und weil Shelly vom Hersteller selber aus noch eine sehr gute Anbindung hat des Gerätes, eine sehr gute App und eine sehr gute Datenauswertung, sodass man einfach mehr Möglichkeiten hat. Und wenn man in diese Installation, das ist eben was meistens dann der Elektriker erledigen muss, wenn man da reingeht, dann würde ich eher so ein Gerät nehmen, was so ein bisschen universeller einsetzbar ist, als das von dem Hersteller.
Würde ich auch so schätzen. Ich habe auch einen Shelly, den ein Elektriker eingebaut hat und der Elektriker meinte immerhin, davon habe ich schon 5 eingebaut und der weiß dann eben auch, wie es geht. Muss dann nicht irgendwie bei Ecoflow oder Anker in den Dokus nachgucken, wie es denn jetzt funktioniert.
Und bei den besseren Shellys kann man die Stromzangen auch per Software verdrehen. Das ist das wichtigste
Feature. Klar, weil ich glaube, wollte gerade sagen, eine Phase ist immer falsch.
Jede falsche Installation scheitert daran, dass die einfach in der falschen Richtung sind und dann geht irgendwie das ganze Gemäß irgendwie durcheinander. Und die gibt aber von Shelly 2 und das teurere, da kann man einfach per Software sagen, hier 1, 2, 3 muss andersrum und dann kriegt man das irgendwie hingeraffelt.
Ich musste sogar, der hat bei mir die Phasenreihenfolge vertauscht. Ich musste sogar diese kleinen Pinne wieder rausnehmen und zwei davon vertauschen. Aber das habe ich mir sogar zugetraut. Also bei Elektro, da habe ich ja Angst
im
Kasten, aber das ging so gerade.
Finger wegregen.
Genau, würdet ihr empfehlen, so einen Celli selber einzubauen oder lieber Elektriker machen?
Selber? Ja, also wie gesagt, ich habe das schon öfter gemacht, weil ich das halt tatsächlich schon an größeren Schaltanlagen auch rumgeschaltet habe. Aber wenn jemand gar nicht weiß, was er da tut, kann man nur dringend davon abraten.
Ja.
Also das ist immer so eine Frage, wenn du die schon stellen musst, dann lass es lieber.
Genau, das ist gut.
Das ist immer so eine Antwort, die ich da, das ist so ein bisschen wie, würdest du die Wunde selber nähen?
Ja.
Genau, es gibt Leute, die können das.
Da würde ich eher mich an einer Wasserinstallation versuchen, da ertrinkt man nicht so leicht, auch wenn der Wasserhahn von der Wand fliegt.
Ja. Du hast da ja Erfahrung.
Bei Strom, bei Wasser ging es halt.
Ja.
Bei Strom, ja.
Gut.
Ja.
Also lass es einen Elektriker machen, finde ich auch gut.
Genau.
Und Zeitaufwand ist dann irgendwie ein Stündchen vielleicht.
Also es gibt seltene Fälle, wo das alles so offen liegt und so, so sollte es aber eben nicht sein. Also man ist heute in den meisten moderneren Häusern, braucht man halt einen bestimmten Zählerkasten und so weiter. Und gerade wenn es eine Mehrfamilienanlage ist, um Gottes Willen, also stellen wir mal vor, man schaltet da den anderen Leuten irgendwas ab oder so.
Ja.
also ganz zu schweigen vom Unfallrisiko und von dem, was man da falsch machen kann, würde ich eher von abraten.
Gut. Genau, wie es in Mehrfamilien, das ist ein anderes Thema, dass es ja schwierig genug ist, in Mehrfamilienhäusern die richtige Stelle zu finden. Und dann gibt es noch die Aufsätze. Was hat es damit auf sich?
Ja, wenn ich weitermache, dann mache ich weiter. Genau, da sind wir jetzt bei den nicht mehr schwarzen Zählern. Wir arbeiten uns durch die Jahrtausende in unfassbarer Geschwindigkeit. Weiß oder grau, eben Smart Meter. Also da ist halt schon ein digitales Zählwerk, also auch so ein LCD-Display. Also ich habe keine Zahlen mehr, die umploppen, sondern das sieht zumindest schon mal aus wie ein Taschenrechner von 1980. Und dann ist es schon mal digital und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die Informationen, die dieses digitale Gerät halt die ganze Zeit erfasst, auch auszulesen. Und bei uns in Deutschland sehr verbreitet sind diese Leseköpfe. Das heißt, da ist im Prinzip eine Schnittstelle in die Geräte eingebaut, die meistens leider nicht freigeschaltet ist. Da muss man sich dann auch erstmal darum kümmern, dass da auch wirklich Daten rauskommen. Und die ist dann optisch und da setzt man einen Lesekopf drauf und der empfängt dann halt eben die Signale, kann sie wieder auffangen und dann ist wieder dasselbe Spiel. Ich brauche irgendwas mit Batterie oder Strom, was das dann sendet. Und so werden halt die aktuellen Verbrauchsinformationen dann halt an die Batterie übermittelt, entweder wieder per Cloud oder lokal. Und die dritte Variante ist, dass ich eben nicht nur einen digitalen Zähler habe, sondern dass da auch schon ein Gateway eingebaut ist. Das heißt, teurere Smart Meter können dann auch von sich aus funken. Das heißt, sie haben dann Mobilfunk oder sind halt über WLAN verbunden. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da habe ich am wenigsten Geraffel dann zusätzlich im Verteilungskasten, weil die das dann einfach von sich aus machen. Das heißt, der Messstellenbetreiber, dem dieser Zähler gehört, von dem ich den dann quasi gemietet habe, der hat dann ein eigenes Portal. Dort wird alles live erfasst und kann dann halt von dort aus per Cloud halt an die Batteriesysteme weitergegeben werden.
Sind das Viertelstundenwerte oder sind die genauer aufgelöst?
Das kommt tatsächlich darauf an, auf die Internetverbindung. Wenn die lokal verbunden sind über Ethernet, sind das auch sekundengenaue
Werte. Okay.
Ne? Also dann kriegst du wirklich immer einen Impuls, ne?
Ja.
Kannst du wirklich live sehen. Das ist das, womit ich ganz gut arbeiten kann bei den Tests auch, weil ich dann immer sehr schnell sehe, was passiert wirklich im Netz. Wenn dieselben Systeme per Mobilfunk angeschlossen sind, sind es, glaube ich, 15 Sekunden.
Okay.
Ne? Also da muss man schon ein bisschen länger warten. Und bei den Leseköpfen dauert es halt dementsprechend noch länger.
Nein, ich meinte, weil die Smart Meter ja eigentlich nur Viertelstundenwerte erfassen, ne? Für die Abrechnung.
Kommt drauf an. Also bei Tipper ist das alles ein bisschen genauer.
Okay. Ja, bei dynamischen Tarifen. Okay.
Ja. Wobei ich jetzt tatsächlich weiß ich ja gar nicht, was der Stromanbieter jetzt von den Smart Meter Daten dann da als Berechnungsgrundlage nimmt oder wie filigran das ist. Das heißt, doch bei Avatar kann man das sehen.
Ich dachte, es wären diese 38.400 Viertelstunden pro Jahr.
Mhm.
Ne, mit denen, das war ja auch für diese Mieterstromgeschichte. Also es ist jetzt ein Randthema, ne? Aber da kriege ich die Daten ja hinterher und kann sie trotzdem noch verrechnen. Aber für die Regelung brauche ich natürlich eine feinere Zeitauflösung.
Das kann interessant. Und es kann sogar sein, dass das zwischen dem Messstellenbetreiber und dem Stromanbieter noch runtergebrochen wird. Aber es ist so, dass der Messstellenbetreiber selber die Daten noch filigraner hat, wenn die Verbindung das eben halt hergibt.
Und da muss man aber auch irgendwie wieder rankommen. Also wenn du einen Zähleraufsatz hast, kommst du ja sofort dran, weil das ist ja alles deins. Da weiß der Messstellenbetreiber gar nichts von. Und so ein Smart Meter punkt ja erstmal zum Messstellenbetreiber hin irgendwie. Und du hast die Daten erstmal noch gar nicht und musst dann wieder gucken, welche Schnittstellen haben dann halt die Stadtwerke.
Naja, tatsächlich ist es so, dass der Messstellenbetreiber selber auch ein Portal hat. Ne? Also du kommst halt auch direkt beim Messstellenbetreiber dran und kannst da halt auch dir die Live-Daten angucken. Das sind dann nicht, also die gehen dann nicht direkt in die Abrechnung oder so, aber sind die Daten und im Falle von Inexogy sind da sogar sehr viele Analysedaten dahinter. Ja. Also da kann man, dadurch, dass das alles über Zeit aggregiert wird, halt auch über Jahre, kann man im Prinzip, man kann sich so Heatmaps anzeigen lassen, also genau um solche Sachen auch zu klären, ne? Wie ist denn mein Verbrauch verteilt? Also so Sachen, die man schwer auch fassen kann, ne, weil man da eben kein richtiges Gefühl hat. Ne? Jetzt Energie ist ja sehr, sehr, sehr subtil, kriegt man nicht so mit. Und da gibt es viele Tools drin, die halt genau sowas visualisieren. Wie sieht das über einen Monat verteilt aus? Ne? Habe ich da einen Rhythmus drin oder so?
Ist ja auch zum, um zu gucken, ob die Anlage funktioniert. Immer ganz hilfreich, ab und zu mal reinzugucken und zu sagen, ihr hätte ja die Solaranlage eigentlich liefern müssen.
Also eigentlich, genau. Man sieht da auch Fehler, also du siehst da auch Steuerungsfehler. Ja. Also wenn irgendwas halt einfach in der Programmierung nicht stimmt oder nicht richtig ist, sowas findet man da raus. Eigentlich wäre sowas sogar ein cleverer Schritt, bevor man eine größere PV-Anlage installiert, aus meiner Sicht, dass man ein Jahr mal kontinuierlich überhaupt guckt, was ist denn? Weil dann hat man auch die nötige Grundlage zu sagen, wie muss sowas dimensioniert sein? Ne? Was brauche ich überhaupt? Wie groß muss der Speicher sein? Und so weiter.
Wieder unser Kollege Clemens aus dem Schrank gesprungen mit Zyklen. Akku nicht zu groß kaufen. Hauptsache, er wird ordentlich durchgenudelt.
Ich bin für große auch.
Ah ja.
Da kommen wir nicht auf einen Nenner.
So bin ich für die Akku. Das ist ja auch schön, dass es da verschiedene...
Komm, wir gehen vor die Tür.
Sehr schön, dass es da so viele verschiedene Meinungen gibt. Ja. Das Problem beim Netzbetreiber ist ja nur halt immer, man ist von seinem eigenen Netzbetreiber abhängig, wie gut die Daten dann eben sind. Also ich habe seit anderthalb Jahren einen Smart Meter und noch keinerlei Zugang zu den Daten, weil das ist ein spezieller technischer Einzelfall eines Hannoveraner Netzbetreibers.
von dem ich auch schon seit März auf eine Antwort warte,
ja.
Weil ich besitze ja jetzt eine Wärmepumpe und dann soll auf mein intelligentes Messsystem noch das Stückchen draufgesteckt werden für den, um es zu einem Smart Meter zu machen, weil ich ja bei der Wärmepumpe eben bei diesem gar nicht aussuchen kann, was ich kriege, sondern die muss ja eine Steuerungsfunktion kriegen. Aber die haben sich noch gar nicht wieder gemeldet seit 6 Wochen jetzt. Also mir ist es erstmal wurscht, aber also das kann sich alles hinziehen mit dem Smart Meter.
Ja.
Deswegen ist ja das Selbermessen auch gar nicht so doof.
Genau.
So, da ist man jedenfalls davon unabhängig. Ich möchte aber noch eine Sache reinbringen, die einen Leserbrief mir erhellt hat. Das war jemand, der sagte, wie, ihr vertraut da so einem Lesekopf, der sogar inkompatible Modelle hat. Bei mir haben in den letzten 7 Jahren wurde mein Zähler 4-mal getauscht. Aus irgendwelchen Gründen. Und dann hat er das jedes Mal neu angepasst. Also man muss halt immer auch sagen dabei, das sind oft keine Lösungen für die Ewigkeit mit dem Stromzähler. Deswegen möchte ich nochmal für diese Strommesszangen oder überhaupt irgendein.
Du hast Zangen.
Na, weil die ist schrecklich. Ja, aber es gibt ja auch Messgeräte, die man dazwischen schalten kann. Da musst du aber trennen.
Ja,
genau. Ja, gibt es aber auch. Also die sind auch nicht so teuer mehr.
Stimmt, da hat sich ein bisschen was getan.
Genau, also die hat eben, also bei der PV-Anlage wurde das halt eingebaut.
Ja.
Und also es gibt verschiedene Lösungen. Deswegen reden wir ja so lange drüber. Wieder ist es so, es ist sehr individuell, was im jeweiligen Haushalt so ist. Wenn jetzt Leute noch einen zweiten Zähler haben oder noch hier noch was oder noch das mit dem, es gibt doch Leute, die haben zum Beispiel für die Wallbox, die haben schon lange ein E-Auto, haben wieder einen Extra-Tarif dafür bekommen. Da willst du dir ja mit deinem Akku, was sowieso nichts nutzt, weil der ja nur ein Bruchteil so klein ist mit deinem Hausakku, da nicht dazwischen funken und so. Also man kann das nicht so pauschal sagen. Das ist das Problem.
Das stimmt.
Deswegen muss man sich da ein bisschen reinfuchsen, was einem zu Hause am besten ist. Aber ich, genau, wie du gesagt hast. Also ideal ist eigentlich, man misst erstmal ein Jahr. Und dann sieht man nämlich auch das Sparpotenzial, was man überhaupt hat. Das ist ja oft die erste Frage. Wann rechnet sich das denn? Ja, und wenn du halt ganz viele Verbraucher im Winter hast, wo du kein Solar hast und im Sommer halt wenig, ja, dann wird es halt länger dauern, bis sich das rechnet.
Oder ist auch einfach nur interessant zu wissen. Also ja. Ich glaube, für die meisten Leute ist es einfach nur so, wie viel verbrauche ich eigentlich?
Genau.
Dass das schon das Interessante ist.
Ja.
Also Sparen ist, glaube ich, dann meistens zweitrangig. Mhm. Würde ich jetzt
mal behaupten. Es gibt ja auch zwei Möglichkeiten zu sparen. Einmal, indem man sich eine PV kauft und den billigen Umsonststrom vom Dach kriegt oder indem man einfach auch sein Verhalten ändert.
Genau.
Und irgendwie
genau.
Dann halt eine effizientere ja. Fischpumpe oder
gar keine Fisch.
Oder gar keine Fische noch schnell aufessen.
Ja. Ja.
Genau, du hast ja, Marvin, du hast so einen Zählerkopf bei dir. Ne?
Ja, genau, den Iometer-Zählerkopf, den habe ich da dran gedengelt an die an unsere intelligente Messstation, die wir ja drin haben vom, vom Messstellenbetreiber. Und das ist eigentlich recht simpel, das kostet 80 Euro, was du so kaufst. Ist also eher ein recht teures Gerät, muss man sagen, weil es mit einer Bridge kommt. Also der, es haftet magnetisch an dieser Infrarotschnittstelle, um die Daten abzugreifen, funkt die Daten dann per Funk an die Bridge. Und die Bridge verteilt es dann im WLAN quasi, also stellt es über das Portal bereit oder dann über an Home Assistant oder andere Daten.
Und der Vorteil ist, dass die Bridge quasi nicht im Anschlussraum direkt am Zählerkasten sein muss, sondern irgendwie zwei, drei Wände weiter.
Wenn du kein WLAN im Keller hast, ist das recht interessant. Deswegen haben wir den auch ausgewählt, einfach um so ein bisschen unabhängiger zu sein. Auch in einem Mehrfamilienhaus wäre es vielleicht interessant, wo der Zählerkasten jetzt vielleicht nicht um die Ecke steht. Einfach, dass man nochmal eine größere Reichweite hat. Denn meistens musst du dann entweder den Router in der Nähe haben oder mindestens halt WLAN haben, damit irgendwas rauskommt an Daten.
Welchen hattest du jetzt nochmal?
Iometer
heißt es. Iometer, ja. Hast du eine Ahnung, wie weit die Reichweite wäre zwischen Bridge und?
Also zwei Stockwerke hat es auf jeden Fall geschafft
bei uns.
Also das war schon mal ganz okay. Mhm. Deswegen, und dann halt wird es nochmal per WLAN verteilt. Mhm. Deswegen, das ging ganz gut.
Mhm. Und du hast ihn, wie wertest du ihn aus? Du hast ihn in den Home Assistant eingebunden.
Ja, genau, der ist in Home Assistant drin. Es gibt also viele dieser Hersteller, es gibt mehrere, also es sind jetzt nicht die einzigen natürlich, die werben dann damit, dass es auch recht einfach in Home Assistant zu integrieren ist. Das heißt, bei Home Assistant gibt es Integrationen, um verschiedene Sachen hinzuzufügen. Und es gibt dann dort einfach eine Iometer-Integration, die dann auch zum Teil von den Entwicklern selbst mitgepflegt wird, also von den Herstellern mitgepflegt wird, was die, ich sag mal, komfortabelste Version ist, weil es mit einem Klick quasi integriert ist und du dann alle Daten, die du sonst in der App landest, die sonst in der App landen, halt in Home Assistant drin hast und dann mit all deinen ganzen anderen Daten, die du dort sammelst, halt schön verarbeiten kannst, aufbereiten kannst und Sachen steuern kannst.
Das heißt, du könntest noch viel mehr machen. Normalerweise sind jetzt die Ergebnisse von so einem Shelly oder von so einem Dingens sind quasi in der Akkusteuerung mit drin und der Akku weiß daher, jetzt kann ich laden oder entladen und du könntest noch viel mehr machen. Also Home Assistant, wenn ihr es nicht kennt, das ist ja so eine Smart Home Umgebung, wo man quasi alles reinschmeißen kann, was man an
kannst alles reinschmeißen
Geraffel
alles,
so hat.
Und alles steuern, je nachdem, was du dann halt damit machen möchtest. Mhm. Ne? Also du kannst dir sagen, ich verbrauche jetzt gerade unglaublich wenig und dann es wird vor allem dann interessant, wenn du dann noch deine Anlagendaten mit drin hast, weil ich glaube, es ist mal wichtig zu sagen, was er überhaupt messen kann, so ein Lesekopf, weil der Stromzähler misst halt nur, wie viel rein und raus geht. Der weiß jetzt nicht, wie viel gerade vom Akku rausgeht oder wie viel von der PV-Anlage reinkommt, weil das dem Messstellenbetreiber nicht interessiert. Das interessiert deinen Stromanbieter nicht. Und um das wirklich dann smart zu haben, in Home Assistant drin, müsstest du dann die Daten vom Akku oder von der PV-Anlage nochmal extra reinkriegen. Da hilft dir dann der Lesekopf nur bedingt. Ne? Also der sagt dann wirklich nur, du verbrauchst gerade so viel, du speist gerade so viel ein. Mhm. Und mehr dann quasi nicht. Aber für viele Leute ist auch genau das Spannende.
Also das ist ja zumindest zum Ausprobieren, bevor man überhaupt PV und Akkus sich kauft, das Spannende, wie viel ist es denn jetzt? Du kannst ja, wenn du was einschaltest, siehst du ja ein Sekündchen später, jetzt geht auch der Messwert hoch. Und dann kannst du ja zumindest mal so grob gucken, was von deinem Geraffel wie viel.
Gerade zusammen mit den smarten Zwischensteckern, die dann jeder dort installieren kann, wird es dann halt wirklich recht schön, sage ich mal. Dann weiß ich halt genau, wie viel Prozent die Waschmaschine von dem Gesamtverbrauch zum Beispiel gerade zieht. Mhm. Und das ist dann halt wirklich sehr. Da spart man dann vielleicht mal sogar wirklich wieder was, wenn man das dann noch mit anderen Daten koppeln kann.
Cool. Und die Anbindung hat dann ganz ordentlich funktioniert bei dir, oder war das schwierig?
Welche Anbindung? An Home Assistant oder den?
Home Assistant mit dem.
Wie gesagt, über diese Integration war das dann wirklich eine war das dann in mehreren Klicks erledigt. Mhm. Also es funkt die Daten über das MQTT-Protokoll dann am Ende. Das musstest du dann noch einmal einrichten, damit das funktioniert. Aber am Ende sind das, war das eigentlich recht simpel. Deswegen, das kriegt man ohne große Bastelkenntnisse sehr gut hin.
Deswegen. Hast du deinen Akku und deine PV auch da drin in Home Assistant?
Die sind auch in Home Assistant drin, genau. Halt über eine andere, halt über eine Huawei-Integration, weil wir haben eine Huawei-Anlage und dann muss man halt immer schauen, wie kriege ich die Sachen in Home Assistant rein. Das ist je nach Anlage mal mehr oder mal weniger aufwendig. Aber auch da gibt es dann, es gibt halt eine super große Community, die halt versucht, wirklich alle möglichen Daten reinzukriegen. Und egal, was du hast, es gibt immer irgendeinen Weg. Und selbst wenn du so einen Ferraris-Zähler irgendwie reinkriegen willst, dann gibt es Leute, die sich eine Kamera mit einem Raspberry bauen und dann per KI die Daten auswerten, die dann halt dauerhaft auf das gerichtet ist. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und man kriegt am Ende quasi jedes Gerät irgendwie rein, wenn man das möchte. Wenn man sehr viel Zeit investieren möchte,
okay. Geht
das.
Hattest du dir die Huawei-Anlage deswegen gekauft, damit sie in Home Assistant geht? Oder
nö.
Hast du einfach so?
Nö. Wir haben halt, ich glaube, wie es halt viele machen, vom Elektriker mehrere Angebote reingeholt, von verschiedenen Elektrikern, von verschiedenen Solateuren. Und die meisten Solateure haben dann eine bestimmte Auswahl von Sachen, die sie verbauen. So war es jedenfalls bei denen, die das bei uns angeboten haben. Und er hatte halt eine Huawei-Anlage verbaut mit Huawei-Speicher und jetzt auch eine Huawei-Wallbox dazu, damit halt alles in einem System drin ist und alles ja über den Wechselrichter quasi gesteuert werden kann, was dann auch sehr schön ist. Cool, und dann war es halt, kam die Home Assistant-Integration halt nachträglich. Man sieht dann, es gibt dort Integrationen, die dann mehr oder weniger zuverlässig funktionieren, mehr oder weniger aufwendig sind und das hat dann nach ein bisschen Gefummel auch ganz gut geklappt.
Okay, das heißt, ihr habt eine dreiphasig angeschlossene Dachanlage.
Ja, genau. Ja. Mhm. Genau, so eine ganz normale Standard-Dachanlage.
Mhm. Cool. Wie profitierst du von Home Assistant? Was kann das mehr als nur so eine Akkusteuerung, was der Huawei selber könnte?
Es sieht erstens schön aus, muss ich sagen. Also ich finde dieses, es interessiert mich halt, was reinkommt, wo es hinfließt und was dann verbraucht wird. Und mit Home Assistant hast du dann auch zum Beispiel smarten Zwischenstecker drin. Ich weiß, ich kann dann genau halt visualisieren, wo dieser Strom gerade hingeht. Und das finde ich halt, unglaublich spannend. Und mit Home Assistant kannst du Sachen unglaublich komplex machen. Du könntest dir einen Solarmodus bauen, wo du die Waschmaschine vorher timest, aber die dann halt nur angeht, wenn, ich sag mal, der Speicher voll ist und immer noch Strom fließt. Du hast dann diese Daten und dann springt die halt an, wenn die in Home Assistant drin ist und wenn du die Steuermöglichkeiten hast, was einige Waschmaschinen bieten. Und allein, dass du sowas tun kannst, ist schon ganz nett. Du kannst eine Vorhersage erstellen, zum Beispiel, wann, also dein PV, wie viel PV reinkommen wird in den nächsten Stunden, wie viel PV reinkommen wird in den nächsten Tagen. Mhm. Sowas ist über Home Assistant möglich, also über Daten, die in Home Assistant landen. Es sind immer andere Dienste, die dort einfach zusammenkommen. Und dann kannst du sagen, heute wird das Auto vielleicht nicht geladen, warte lieber bis morgen, wenn du möchtest. Das heißt, wir schalten das hier ab erstmal über die Wallbox und empfehlen dir dann, dass du morgen lieber lädst, wenn die Prognose besser ist für deine PV-Anlage. Mhm. Das heißt, allein diese Steuerungen sind dann meistens mit den Apps, die die Hersteller bieten, nicht möglich.
Oder gegen Aufpreis.
Oder gegen Aufpreis, genau.
Genau.
Ja. Mhm. Deswegen. Und alles an einem Ort zu haben, ist wirklich. Es ist eine schöne Bastelarbeit, also Home Assistant ist ein Hobby, wenn man es ernsthaft betreiben möchte.
Da du schreibst ja auch viele schöne Artikel.
Ich schreibe Artikel, es ist ein bisschen mein Beruf, was dabei hilft, sagen wir so, die Zeit zu rechtfertigen, die man in dem System verbringt.
In beide Richtungen.
Es geht in beide Richtungen. Du kannst unendlich viel Zeit damit verbringen, schöne Dashboards zu bauen, wie alles aussehen soll, Automationen zu bauen, die beliebig smart sind.
Kannst du dann auch auf dein E-Paper-Display an die Wand bringen oder so?
Wir haben Artikel darüber geschrieben, wie man es auf alte Kindle ein Home Assistant-Dashboard bringt.
Genau.
Es
wunderbar. Geht. Cool.
Ja. Also, es funktioniert. Mhm.
Um Kinder zu terrorisieren, die am Rechner hängen.
Es gibt Home Assistant-Integrationen, um Kindern Aufgaben zu geben, die sie dann lösen können. Also es gibt alles.
In Abhängigkeit vom Sonnenstand.
Abhängigkeit vom
Unser Sonnenstand. Unser Problem waren eher die Kinder, die das machen würden, aber gut.
Kannst den PC ausschalten, wenn er eine Stunde an ist. Es ist alles irgendwie möglich. Ja. Und gerade mit diese Leseköpfe sind halt unglaublich einfach am Ende, um an diese Daten zu kommen.
Das muss man vielleicht nochmal betonen, das ist ja jetzt nicht irgendeine Messung, sondern der Lesekopf, auch wenn das eine langsame Messung sein mag und so, aber das sind die offiziellen Daten, die du bezahlst. Ja. Ja. Das ist die amtliche Auskunft sozusagen.
Ja. Amtlicher wird es nicht.
Das ist das, was der Zähler anzeigt und das, was du am Ende bezahlst, und die anderen weichen ja möglicherweise ein bisschen ab, wobei es da halt auf ein paar Prozent auch nicht so drauf ankommt. Das ist wie Wärmemengenzähler im Gebäude, ne? Die sind auch nicht besonders genau. Also man kann da nicht bis auf die letzten Prozente, glaube ich, was wegoptimieren, oder?
Also ich habe eine spannende Erfahrung mit meinem Shelly. Der misst prinzipiell was in der Hinsicht falsch, dass ich mich auf die Summen von Shelly nicht verlassen kann, tatsächlich. Nämlich die eine Phase, wo Solarstrom reinkommt, da hängt auch der Akku dran. Und der Shelly misst halt, wie viel ist denn da gerade so? Aber der Shelly kann ja nicht differenzieren. Wenn da jetzt minus 1000 Watt ist oder sagen wir mal minus 500, dann weiß der Shelly ja überhaupt nicht, kommt jetzt 500 von der Solar oder kommt jetzt 700 von der Solar und gehen 200 schon in den Fernseher. Ja. So ungefähr. Also
der Problem mit den Leseköpfen.
Das wäre ein Fernseher.
Aber die okay, ich habe keinen Fernseher.
Du hast gar keinen Fernseher. Was erzählst du uns denn da?
Es könnte der Monitor gewesen sein. Genau. Aber der Lesekopf, der sagt ja dann tatsächlich das, was echt rein und raus geht.
Naja, an dieser Schnittstelle halt.
Wie gesagt, er sagt dir nicht, wie viel kommt jetzt gerade vom Akku, wie viel kommt gerade von der Solaranlage.
Ja, stimmt, du hast den gleichen Messfehler im Endeffekt.
Genau, du hast den gleichen Messfehler. Es geht nur darum, was
den... Also der Zähler zeigt an, was er... Genau, in Deutschland haben wir
seit... Also nicht die Zähler.
Genau. Es gibt Leseköpfe, oder nein, es gibt intelligente Messsysteme, also elektronische Zähler, die tatsächlich wohl Phasendaten liefern,
aus gewisse.
Und die in über diese Blinky-Schnittstelle morsen. Aber ich weiß nicht, welche Zählerköpfe das auch können. Das
ist ja eh alles Raketentechnik.
Wenn man in der Tasche es sind so einfach sehr viele Werte. Die liefern zum Teil auch wohl die Spannung, was ja ganz interessant sein kann. Also meistens in der Stadt. Mittendrin ist es nicht so interessant, aber wenn du zum Beispiel jetzt auf dem einsamen Gehöft am Ende einer langen Stichleitung wohnst, dann interessiert dich möglicherweise doch die Spannung, die auf deiner Netzleitung noch so ankommt bei dir da hinten. Und manche haben noch so Zwischensalden, ne? Ein Tag, eine Woche, der letzte Monat, aber auch im Sinne von der letzte Monat, im Sinne von Abrechnungsmonat, aber auch die letzten 30 Tage. Dazwischen ist ja ein Unterschied. Ja, und das macht es alles ein bisschen vertrackt. Also aber wie gesagt, das ist der Vorteil dieser Lesekopfdaten. Das ist eben die amtliche Angabe sozusagen. Und was du selber da irgendwo einschleifst, ist nicht unbedingt dasselbe, aber das ist eher jetzt Philosophie, sage ich jetzt mal. Das hängt darauf an, ob was ich messen will.
Ja, und der Messfehler, den ich gerade meinte, der ist bei beiden Systemen ja der gleiche.
Immer.
Im Endeffekt, ja, klar. Die Leseköpfe, ihr habt gerade schon angedeutet, meistens sind sie schon der saldierte Wert, aber es gäbe manchmal auch die Möglichkeit, an die einzelnen Phasen ranzukommen.
Hatte ich noch nicht.
Also stand da zumindest in irgendeinem, dass das prinzipiell möglich wäre.
Aber wir hätten noch keinen gefunden, wo es geht. Ich glaube nicht.
Also der das auch auswertet. Aber es ist eigentlich auch unerheblich. Genau. Du hast schon eigentlich genug Daten.
Ja.
Die Frage ist, was du damit machst.
Ja. Ne? Also das Interessante, was Marvin auch angedeutet hat, ist die Verteilung über die Zeit. Das ist ja der Wert, den man nicht hat. Man sieht am Jahresende einen Verbrauch, den man bezahlt. Übrigens vielleicht auch nochmal interessant, in anderen Ländern zahlt man übrigens gar nicht jährlich, sondern eben monatlich. Und
ich zahle auch monatlich.
Ja gut. Oder dynamischer Stromtarif ist ja nochmal was anderes. Darüber wollten wir aber ja jetzt nicht sprechen.
Nein, machen wir mal eine eigene Folge zu.
Genau.
Haben schon auch ein paar gemacht.
Aber um zu gucken, wo deine bösen Verbraucher sind oder wann fällt denn das überhaupt an? Deswegen ist es ja so eine gute Idee, mal zu gucken, wo liegt denn überhaupt mein Hauptstromverbrauch. Und wenn das zum Beispiel im Winter ist, was es bei den meisten ja sein wird, muss man sich schon immer klar machen, im Winter bringt die Solaranlage aber deutlich weniger als, da sind also alle, die eine Solaranlage haben, werden da demütig. Da passiert ganz lange so gut wie nichts und dann geht es irre hoch. Und deswegen ist es schon so, als wenn das jetzt wirklich nur der Winter das Problem ist und man im Sommer auch noch ewig im Urlaub ist, dann sollte man sich, glaube ich, überhaupt überlegen, ob man so einen Akku haben will. Bei einer mehrköpfigen Familie, die halt gleichmäßiger sozusagen auch Stromverbraucher ist und so, da sieht es dann halt schon wieder ganz anders aus. Aber das sieht man dann ja. Insofern ist das ja mit diesen Lesekopfdaten ist ja eben ein guter Einstieg, wenn man da rankommt. Also ich meine im Sinne von, man braucht ja irgendeine Luftverbindung zwischen dem Zählerschrank und der Wohnung und so weiter, wo man dann messen will, dann ist das sicherlich ein super guter Einstieg.
Du hast bei dir jetzt mit dem Fritz-Zählerkopf gemessen.
Genau. Ja. Der macht im Prinzip genau dasselbe, ist halt nur von der Firma Fritz. Nicht mehr AVM, die heißen ja jetzt Fritz. Ne? Auch das ist schon losgeworden. Und den gibt es schon länger und die haben ihre Namen alle ein bisschen geändert, weil das heißt jetzt irgendwie Fritz Smart Energy 250 ist eben dieser Lesekopf. Und der macht alles ganz genauso, wie Marvin das gesagt hat, mit einigen Besonderheiten, die es einerseits erleichtern und andererseits einschränken, was man damit machen kann. Denn du hast gesagt, zwei Klicks. Ich würde mal sagen, zwei Tastendrücke. Also es geht wirklich super, den an die Fritzbox anzumelden. Es muss aber natürlich eine Fritzbox sein mit, wie wir sagen immer DECT, ne? Oder DECT, also diesem für schnurlose Telefone in dieser Ultra-Low-Energy-Version, also DECT-ULE. Und das, nur diese Fritzboxen können das und sie brauchen auch FritzOS 8.20. Ja, also man könnte jetzt auch alle Fritzboxen aufzählen, für die es das gibt. Also ich kann es leider nicht, aber es gibt halt noch ältere, da geht es halt nicht. Ist die Sache. Und der Vorteil an DECT ist, dass das eben ein anderer Frequenzbereich ist als WLAN und dickere Decken durchdringt. Also tatsächlich ist es bei uns konkret so, dass das WLAN nicht im Zählerschrank ankommen würde im Keller. Mhm. Vor allem, wenn die Metalltür geschlossen ist. Mhm. Das DECT geht aber durch.
Ah ja. Das ist allerdings bei Marvins Lösung auch so, ne? Das war der Grund, weshalb.
Genau, im Keller noch. Genau.
Über die Bridge ist das natürlich. Aber die meisten haben das nicht, das muss man nochmal erwähnen. Die meisten Leseköpfe haben halt wirklich nur WLAN.
Ja, und dann sind sie aber auch billiger.
Genau, dann sind sie billiger, dann kosten die 30 bis 40 Euro eben. Also, ne? Und nicht mehr 80.
Genau, und der kostet auch 80 und hat das eben direkt eingebaut. Und er hat auch Batterien direkt eingebaut.
Das haben auch nicht alle.
Genau.
Muss man auch sagen, also eine Steckdose in der Nähe wäre für die meisten.
Und das ist bei Mehrfamilienhäusern, ne, da hast du schon Gemeinstrom.
Und du könntest ihn auch per USB-C versorgen. Ein Netzteil liegt nicht bei, aber du, ne, wir hatten ja letztens dieses IKEA-Ding, hatte doch Rudi im Test für 4 Euro, also sowas reicht. Und hat mir ein Leser geschrieben, dann liefert er sogar häufiger Messwerte. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Soweit habe ich die Anleitung nicht gelesen, peinlich. Aber nein, es steht, glaube ich, gar nicht in der Anleitung, es steht irgendwo in der FAQ. Und also man kann den noch sozusagen pimpen und der haftet genauso da an diesem Ringmagnet, also nein, es ist ein Stück Metall und der hat ein Magnet eingebaut oder umgekehrt und guckt sich dann diesen Zähler an. Du musst halt vorher diesen Zähler frei blinken, da sind wir jetzt nicht, also wir haben es nur implizit erwähnt, man muss aus Datenschutzgründen, wir leben ja in Deutschland, darf dieser Zähler nicht einfach diese Werte rausmorsen, dann könnte er dein Nachbar die einfach sich angucken und deswegen musste das über eine PIN erst freigeben und diese PIN muss man sich erst besorgen. Das ist bei jedem Messstellenbetreiber eben anders. Und dann musstest du bei meinem Zähler auch noch den erweiterten Datensatz irgendwie freischalten, sonst ging es nicht. Und du musst auch noch freiblinken, bitte dauerhaft machen. Also ich fange mal so an. Die erste Stufe ist, du gibst die PIN ein und dann zeigt er diese Datenweile an und dann hört er irgendwann wieder damit auf. Das heißt, dann blinkst du die PIN wieder ein und dann musst du mit Blink, Blink, Blink in ein anderes Menü blinken. Und da steht dann, wollen Sie die Daten dauerhaft frei blinken?
Ja, ich habe da selber vorgestellt.
Ja, Blink, Blink, Blink. Und dann musst du ihm noch sagen, ich hätte jetzt gerne in einem anderen Menü wiederum den erweiterten Datensatz. Und den musste ich auch freischalten, sonst geht es nämlich gar nicht besonders gut. Dann kommt nur, ich habe nicht genau verstanden, was fehlte. So, und dann kam so ein bisschen,
Und diese ganzen Informationen findet man doch in der Betriebsanleitung seines Zählers.
Ne? Nein.
Nein?
Ja. Und die, genau, nein und ja. Also nur die Hälfte. Also in der Betriebsanleitung, also der Zählerbetreiber, da habe ich erstmal gar keine Bedienungsanleitung gefunden, sondern bei meinem Messstellenbetreiber, der mir den Zähler vermietet sozusagen. Also es ist in diesem Fall hier in Hannover eben auch die Firma Enercity, also Enercity Netz. Während Enercity sozusagen mein Stromversorger ist und Gasversorger, ist CityNetz bei mir der Messstellenbetreiber. Ich könnte ja auch einen anderen wählen. Und da gibt es auch eine Bedienungsanleitung für genau den Zähler, den sie verbaut haben. Und da stand aber das mit dem erweiterten Datensatz nicht drin. Da bin ich nur drauf gekommen, weil ich das in irgendeinem Forum gefunden habe. Und ich habe dann aber in dem Artikel auch eine verlinkt, nämlich bei den Stadtwerken Duisburg oder Düsseldorf oder Dortmund. Irgendwas mit D bei dir da in der Ecke. Die hatten in der Anleitung auf Seite 14 oder so, war dann erweiterten Datensatz frei blinken. Und deswegen bin ich überhaupt erst drauf gekommen, dass es gehen müsste.
Was praktisch ist, der EU-Meter blinkt selbst. Ich musste nicht mit einer Taschenlampe da sitzen.
Ja.
Der hat... Den hast du einfach angeschlossen.
Euro mit
Blink. Genau.
Das 80 Euro blinkt der sogar.
Also ja. Das Elektriker hat mir mal gesagt, dass es da auch Apps für gibt. Die habe ich allerdings nicht.
Die
machen das mit dem Handy, mit einer Taschenlampe.
Habe ich nicht ausprobiert. Handy-Taschenlampen werden explizit nicht empfohlen, gehen aber trotzdem. Das Problem ist, dass das ja ein Halbleiterdetektor ist und diese Handylampen das ganze Spektrum. Also eine klassische Taschenlampe wäre besser.
Ja. Aber das nicht mit LED-Leuchtmittel, sondern
noch mit Glühwänden.
Genau, mit Glühwänden,
mit Glühwänden wäre schön. Und
also ich habe schon den Effekt, wenn ich um meinen Zählerstand irgendwie ab und zu abzulesen, mache ich mir da einfach ein Video von. Und wenn es dunkel ist, mache ich dazu die Handylampe an. Und dann sagen.
Dann wechselt alle, das Ding schon auf irgendwas oder was. Oh nein.
Ja. Also diese die Zähler so von dumm. Allen Nachbarn sagen dann irgendwie, ja, die PIN ist falsch.
Ja.
Sperre Strom zu.
Infrarot ist die Zukunftstechnologie.
Natürlich.
Absolut.
Absolute.
Vorne mit dabei. Ja, gut, sie wollten wohl eben keinen physischen Taster daran machen.
Gar keine ganz schlechte Idee.
Manipulation und so weiter. Und auch weil wegen Defekt. Die Dinger müssen 15, 20 Jahre halten. Wobei sie eben manche werden sie dauernd wieder an- und abgeschraubt.
Es gibt auch welche mit Taster. Also,
ja.
Also,
ja. Also jedenfalls, dass, nachdem das Geblinke erledigt war. Ach so, jetzt noch ein Highlight hat mir auch ein Leser geschrieben. Nach einem Stromausfall vergisst sein Zähler das übrigens alles. Da muss er wieder in den Keller und alles neu einblinken.
Also muss man sich das mal dringend aufschreiben, was man da alles gemacht
hat. Das sollte man auf jeden Fall tun. Und was ich auch noch unfassbar fand, die Firma Fritz veröffentlicht nicht die Liste der kompatiblen Zähler. Ich habe natürlich in meiner grenzenlosen Naivität gedacht, in Deutschland werden vielleicht 5 verschiedene Zählermodelle eingebaut. Aber nein, wir haben ja auch 866 Ortsnetze oder so. Nein, sondern sie veröffentlichten eine Liste von 37 inkompatiblen Zählern. Und ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt 37 verschiedene gibt. Aber es gibt alleine 37, die nicht gehen.
Iometa meint, es wären ungefähr 50 Modelle kompatibel, die sie jedenfalls auflisten.
Okay.
Also das ist schon mal hilfreich.
Ich nehme mal an, dass die Firma Fritz, also hier ist ja der Witz, also Fritz hat das eigentlich alles ganz schön gemacht, aber die werden ja, sagen wir mal, sich haben auch inspirieren lassen, was, ich möchte nichts unterstellen, aber was, ich vergesse jedes Mal den Namen, sag nochmal das Smart Home System.
Home Assistant
so macht, weil das ja Open Source ist und man da gucken kann, wie die das gemacht haben. Also da erfindet ja jetzt hoffentlich nicht jeder alles wirklich wieder neu. Ich kenne auch, ich habe einen ganz alten Bekannten, der ist im Zählerbau tatsächlich tätig und der meinte, das ist alles so schrecklich, das möchtest du gar nicht wissen. Niemand hält sich an Normen, alle legen sie bis zum Rand aus und deswegen ist das auch so vertrackt. Also auf jeden Fall, dann funkt er das eben wunderbar per DECT OLE direkt in die Fritzbox und da kannst du es dir eben dann grafisch aufbereitet in der Firmware der Fritzbox, also in der Bedienoberfläche der Fritzbox angucken. Es gibt aber natürlich auch diese Fritz App Smart Home. Wie heißt die noch? Fritz App Smart Home. Ich glaube, wirklich so heißt sie.
Achso, ich dachte MyFritz.
Ja. Nee, eben nicht mehr MyFritz. Okay. Oder doch? Also wie auch immer. Das ist die zweite Möglichkeit. Und es gab noch eine dritte, die habe ich jetzt vergessen. Also du kannst es dir jedenfalls da auch, dann taucht der Zähler auch auf und du kannst dir angucken. Es gab noch einen kleinen Haken. Ich hatte am Anfang Probleme, dass eben erstmal gar nichts erschien. Also das Ding wurde zwar erkannt, du musstest es noch einmal an irgendeiner Stelle zurücksetzen. Das fand ich nicht so schön. Und auch das Firmware-Update hat relativ lange gedauert. Also das geht natürlich dann auch per DECT OLE. Das Ding hat ja kein WLAN und nur Akkus, Batterien. Also extra keine Akkus. Es sollen bitte Batterien sein.
Man schließt es über USB-C an. Dann geht das
und dann braucht, auch schneller. Dann braucht es eine ganze Weile, bis es dieses Firmware-Update da drauf gelutscht hat. Aber sonst war es, und das geht auch automatisch, aber sonst war das eben kein Ding. Und dann sind die Daten aber erstmal nur in der Fritzbox.
Es gibt auch Integrationen, um das dann wieder in Home Assistant reinzukriegen.
Ja, ich habe reingeschrieben, diese Integration gibt es nicht, weil du sie nämlich nicht findest bei Home Assistant. Der Fritz Smart Energy 250 taucht nicht auf. in der Beschreibung von Home Assistant. Ich habe die ganze Seite abgegrast, sogar bei GitHub den Code gelesen. Aber es geht trotzdem. Und das heißt, also das ist wieder so ein Ding als Journalist, wieder total nervig, weil ich kann keinen Link setzen, wo das steht. Also das Stand war noch letzte Woche so, weil mir mehrere Leser geschrieben haben, dass das geht. Ich habe es nicht ausprobiert, weil ich gar keinen Home Assistant habe und wollte jetzt deswegen das nicht auch noch machen. Also damit die Auskunft, es soll gehen. Aber leider gibt es keine Anleitung dazu oder sowas. Man muss dann wissen, wie es geht. Und es wird auch nirgends beschrieben.
Oh Mann.
Ja, und dann kannst du eben diesen Tagesverlauf zum Beispiel sehen. Also es liefert ziemlich viele Auswertemöglichkeiten. Dann also das Übliche aggregiert nach Tagen, Monaten, Wochen, wie du es halt haben möchtest. Aber es muss halt erstmal eine Weile laufen. Das ist halt auch so eine Erfahrung. Es zeigt dir natürlich den Zählerstand einfach stumpf an. Also das kannst du auch. Ich habe ja gelernt, dass viele Leute zum Beispiel eine Fritzbox oder verblüffend viele Leute eine Fritzbox in irgendwelchen vermieteten Ferienhäuschen, Airbnb und sonst wie Wohnungen haben, auch für solche Zwecke, zur Stromabrechnung. Ja. Was natürlich, ich weiß gar nicht, was du für eine Datenschutzerklärung vorher eigentlich einfordern müsstest. Weil du siehst ja, was die Leute, wie lange die sich föhnen und so weiter. Dafür ist es natürlich schon mal gleich praktisch, weil du einfach den Zählerstand, das hat sofort funktioniert. In meinem Fall sogar Einspeisung und Bezug. Aber eben diese zeitlichen Daten, da musst du halt einfach erstmal auch eine Weile warten. Also es ist nichts für aufgeregte Leute, weil also ab dem nächsten Tag sieht man dann so ein bisschen mehr.
Spannend, spannend, ja. Also die beiden Zählerköpfe, die ihr getestet habt, haben also schon unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Klar.
Gibt's, und es gibt ja noch ein paar weitere und da dürfte es ähnlich sein. Vielleicht klappt es auch nicht. Also müsste man vielleicht.
Ja, das Grundprinzip ist halt immer gleich, dass du diese höchsten Sekundenauflösung hast oder 10, aber für die Zwecke, ne, die wir besprochen haben, reicht das. Wenn du es noch genauer, also wenn du andere Dinge damit machen willst, also ganz detailliert sehen willst, welches Gerät in deinem Haushalt jetzt anspringt, dann musst du halt wirklich mit diesem Stromzwang loslegen.
Ja. Kriegst du deinen Akku mit den Fritz-Daten gekoppelt?
Nein, wollte ich auch nicht.
Ah, ja.
Der hat da, also ich habe das nur getestet als Tester, weil ich eben auch die Daten vergleichen konnte, weil ich das alles ja schon habe. Ich habe eine Steuerung dafür und bei mir ist das so anders, als eben du erzählt hast. Aber also insofern kann ich die Geschichte bestätigen. Ich hatte einen Installationsbetrieb, der bietet eben nur ganz bestimmte Hardware an. Der sagt halt, von dem Rest haben wir keine Ahnung. Also, und das war halt bei Freunden von uns, hatten die das eingebaut, das hat gut funktioniert. Dann wollten wir die halt haben, weil für mich ist nicht so sehr das Problem, wie es im Haus aussieht, sondern das Teuerste ist eigentlich, dass sie ja erstmal aufs Dach müssen. Ne? Und das ist die größte Investition da dran. Das ist ja auch das Gute. Heute ist es ja kein Problem mehr, wenn mal so ein Panel kaputt geht. Die kosten, was weiß ich, 80 Euro. Ja, früher war das ja alles ein Riesenaufwand. Und die machen es jetzt komischerweise immer so, dass sie den Wechselrichter, einen Wechselrichter und den Akku getrennt anschrauben. Also der Akku ist völlig unabhängig. Das ist, glaube ich, so ein Solarwatt oder sowas. Der ist sogar nur einphasig dran mit maximal 2,4 kW. Und der Wechselrichter ist natürlich dreiphasig, weil wir eine insgesamt irgendwie 8 kW oder sowas, 7, 6,4 oder so. Also zu viel für eine Phase. Dann ist er also dreiphasig. Und das hat halt den Vorteil, man könnte den Akku und den Wechselrichter halt völlig unabhängig voneinander tauschen. Also du brauchst da keinen kompatiblen Akku, wenn mal was kaputt geht. Der Nachteil ist natürlich, der Wirkungsgrad ist typischerweise nicht ganz so toll bei diesen Anlagen. Und du hast halt noch eine aufwendigere Verdrahtung. Ne? Da geht dann nochmal ein Netzwerkkabel und nochmal ein Anschluss. Ist mir aber eigentlich in meinem Keller völlig wurscht. Ja? Und deswegen wird das jetzt schon so gesteuert. Ich habe nämlich anfangs auch ganz naiv gedacht, das muss doch in Sekundenschnelle gehen und so, aber das ist gar nicht so wichtig, ob da mal 2 Sekunden später der Akku hochläuft oder nicht.
Der Akku anspringt und so.
Genau. Also das. Na, und das ist jetzt, also wir haben jetzt auch eine Wärmepumpe zum Beispiel, da ist jetzt da kannst du so eine Schwelle setzen zum Beispiel, dass bitte die Wärmepumpe zusätzlich heizt, falls sie halt noch Reserven hat, wenn halt mehr als 2 kW Strom da sind von der Solaranlage. Also da setzt du ja tendenziell eine Schwelle, du sagst ja nicht, fangen wir mit 100 Watt an. Das nutzt ja sowieso nichts. Also du musst irgendeine vernünftige Schwelle setzen. Aber vielleicht wäre das auch noch eine Idee. Ich habe zum Beispiel die Warmwasserbereitung einfach stumpf mit der Zeitschaltuhr auf mittags um 12 gelegt. Weil da ja natürlich eigentlich, wenn es eine Spitze gibt an dem Tag, immer dann. Und das, ich habe ja jetzt noch nicht so viele Daten, weil wir die Wärmepumpe auch erst 6, 8 Wochen haben. Aber das funktioniert verblüffend gut. Also man kann sehr viel stumpf über Zeitschaltung wegmachen, wenn man solche regelmäßigen Verbraucher hat, die halt auch große Verbraucher sind. Mhm. Also zum Beispiel die Waschmaschine, deswegen hatte ich das eingangs gesagt, oder Spülmaschine, einfach immer mittags um 12 anfeuern und die eine an dem einen Tag, die andere an dem anderen Tag, weil wenn man mehr verbraucht, als die Anlage liefert, zieht sie es ja zwangsläufig auch wieder aus dem Netz, dann kann man schon relativ viel mit rausholen und da muss man echt überlegen, bei manchen Haushalten dürfte es so sein, dass für so einen Akku dann nur noch sehr wenig zu tun ist am Ende des Jahres. Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch konkret ist. Hast du schon mehrjährige Erfahrung?
Ja, durchaus. Da natürlich immer noch in Kombination mit dem dynamischen, also ne,
ja,
in den
Wintermonaten
natürlich nach wie vor viel in den dynamischen Stromtarifen. Das heißt, selbst wenn der Sonnenertrag nicht so da ist, hat man halt eben immer noch Spreizungen am Strommarkt.
Das stimmt.
Und allein durch das Surfen halt auf diese Preisschwankungen kann man dann halt noch ein bisschen was machen. Aber auch da geht es natürlich wieder ums präzise Steuern, eben ne, entweder über Home Assistant oder halt über die Apps der Hersteller. Man braucht dann ein Energiemanagementsystem, EMS. So ein Wort muss dann irgendwie mal fallen, weil man sieht ja schon, dass eben diese Energieströme in viele Richtungen hingehen, halt eben Wallbox, Solar, Batterie dann hat man doch sehr viele Parameter da, die man beachten muss und dann braucht man halt irgendeine Instanz, die das steuert. Manche Systeme von diesem Batteriespeichersystem, da musste ich so ein bisschen dran denken, als Marvin das erzählt hatte, die gehen natürlich genauso in diese Richtung, was man halt mit Home Assistant machen kann. Allerdings bieten sie halt nicht diese Tiefe und diese Verstellmöglichkeiten. Aber sowas wie diese Energie-Dashboards sind halt irgendwie so ganz beliebte Sachen natürlich, ne? Was geht wohin, wo sich die Leute auch immer freuen einfach, ne? Wie König, wenn da was kommt und dahin geht und sowas wird immer sehr schön visualisiert. Statistische Informationen gehören eigentlich auch zu den Basics und zunehmend auch eben so der Versuch auch eben so komplexere Energieflüsse durch Prognose von Wetter, ne? Also wie wird der Solarertrag morgen sein und wenn ich noch eine Wallbox dran habe, lade ich mein Auto so, dass es um 8 Uhr morgens dann da steht und wie lade ich es am günstigsten, wenn der Strom halt billig aus dem Netz ist. Also ja, da braucht man dann schon so ein System.
Mhm. Weil das auch viel Hobby wieder ist. Ne, manchmal ist Dummheit auch ganz schön.
Und Dummheit ist immer schön.
Dummheit ist immer schön, aber du hast nicht so viele Nachteile, wenn dein System nicht ganz schlau ist. Sagen wir es so.
Ja, ich denke, also was mir ein bisschen im Magen liegt, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter als ihr und wenn ich mir so überlege, also dadurch, dass wir eben eine vermietete Wohnung in dem Haus haben, bei mir kam das nicht in Frage, dass ich das alles selber mache, weil das muss ein Elektriker oder Sanitärfachmann warten können. Ja,
sowieso.
Weil wir hatten also ist schon viele Jahre her, als wir die Wohnung das erste Mal vermietet haben, da waren wir genau 4 Tage weggefahren, dann ging der Durchlauferhitzer kaputt.
Ja.
Und was machst du dann? Ne? Also das heißt, das kommt nicht in Frage, dass ich das alles mache. Ich sehe auch, es gehen auch Familien auseinander oder wollen ein Haus verkaufen. Ich weiß halt nicht, so eine selbstgefuckelte, oh, das kann man mit dem und dies geht mit dem. Da muss man echt einen Freak finden, der das auch möchte. Ja. Also ich finde, man sollte da so ein bisschen seine eigenen, also man sollte jedenfalls überlegen, wie das so weitergeht. Also wie viele Jahre man das machen möchte und vielleicht nicht zu viel Geld da reinstecken. Und was ich mich auch frage, dann würde mich deine Einschätzung interessieren. Wir haben ja gerade berichtet darüber, dass jetzt diese Großbatteriespeicher so langsam abheben. Also so allmählich kommen jetzt wirklich Gigawatt stundenweise Kapazität ins Netz. Die dürften doch eigentlich diesen Überschussstrom auch fressen. Das heißt, diese dynamischen Stromtarife dürften doch dann für Privatleute weniger werden, wenn es jetzt auf einmal Großabnehmer gibt. Gibt es da schon irgendwie Tendenzen oder eine Einschätzung?
Ich glaube, dafür ist es einfach zu früh. Aber das ist tatsächlich so, dass das System, das ist ja im Prinzip das unlogisch an dem System, wenn es alles richtig laufen würde, gäbe es ja nichts mehr zu verdienen.
Genau.
Weil dann aber im Moment, so wie das System hat, setzt es halt natürlich Anreize und dann halt auch starke Anreize. Ehrlich gesagt, ja, darüber nachgedacht habe ich auch. Ich glaube, dass der Privatverbraucher in dem Spiel aber immer noch mit die flexibelste Komponente ist tatsächlich.
Das stimmt.
Ne? Also da ist eher so die Frage, ob der von der Regulatorik von alleine gelassen wird. Ne? Also da ist eher die Frage politisch, ne? Macht man das den Leuten so schwer, dass sie halt nichts machen können, einfach weil man so viel Anträge schreibt, dass man nicht mehr gerade ausgucken kann. Ja. Ne? Oder alle die Verteilung für 10.000 Euro neu gemacht werden muss, damit das alles nach VDE nun irgendwie stimmt, klar. Dann macht es halt keiner. Oder ob man die Leute von alleine lässt, niederschwelliger, wie man es mit Balkonkraft ja eigentlich gemacht hat. Das war ja so der Impuls, ne, dass man gegeben gesagt hat, ne, mach das, ne, und dann steckt es auch ruhig in die Steckdose, Stecker fertig. Das ist, glaube ich, der Vorteil eben von den privaten Haushalten, dass die sehr, sehr schnell, sehr flexibel agieren können. Und wenn diese Vorteile gegeben sind, dann sieht man, glaube ich, schon, dass die Leute auch bereit sind, da halt auch was zu investieren. Und ich glaube schon, das wird nicht so sein, selbst wenn so ein Speicher im Netz ist, dass das sofort dann alles auf Null ist und der dynamische dann fester ist.
Kannst du denn mit deinem dynamischen Stromtarif konkret beziffern, was du jetzt, sagen wir mal, beispielsweise letztes Jahr gespart hast durch dynamische Stromtarife? Kannst du das abschätzen?
Nein, dazu ist da zu viel Test.
Okay,
Betrieb war noch mit drin, zu viele Akkus. Das würde ich mir nicht zutrauen. Ja. Aber ich kann jetzt sagen,
aber du hast sie billig geladen.
In den zwei, diese zwei berühmten Tage, die jetzt auch durch die Medien gegangen sind, klar, die aber auch nicht neu waren. Ne? Ich habe extra nochmal geguckt, 2023
hatte das auch schon mal massiv
negative Preise.
Es geht dir jetzt darum, dynamische Stromtarife. So, ja. Wir quatschen da ständig drüber.
Aber die kann man
dynamische
auch
Stromtarife funktionieren ja so, dass man den Marktpreis kriegt, der manchmal auch unter Null ist, aber man zahlt immer einen Sockelbetrag von regional unabhängig ungefähr so um die 20 Cent.
Genau,
aber jetzt war der dynamische Strompreis an einigen Tagen so weit im Negativen, weit unter minus 20, sodass man sogar echt Geld wiedergekriegt hat.
Genau,
du hast einen Zehner verdient, wenn du Auto
fährst. Aber du sagst manchen Tagen. Das waren ja manche Stunde an, manche Stunden an diesen
Tagen. Ja. Nicht ganze Tage, sondern manche Stunden. Aber jetzt eben nicht mehr an einzelnen Tagen, sondern jetzt in der letzten Woche waren es 3 oder 4 Tage schon oder so. Ne?
Also 2, wo es massiv war. Mhm. Und das waren eben diese minus 40 Cent, die dann auch durch die Medien gegangen sind. Und das hieß halt wirklich, man hat minus 40 Cent bekommen für die Kilowattstunde, die man entnommen hat aus dem Netz. Halt auch in diesen dynamischen Verträgen. Und die Zeitfenster waren halt so gelagert. Am 1. Mai waren es, glaube ich, auch dann so 2 Stunden oder 1,5 Stunden. Und da kann man halt, wenn man halt mit dem E-Auto und der entsprechenden Wallbox dann dabei ist, kann man dann halt auch 20 Euro plus haben. Und das funktionierte dann auch. Das ist irgendwie eine faszinierende Erfahrung.
Auf jeden Fall. Ja, das ist toll.
Ja. Ich habe aber auch einen anderen Screenshot in der Tasche. Das war, glaube ich, gestern oder vorgestern. Da stand da auch mal plus 40 Cent pro Kilowattstunde. Ne? Also das, solche Peaks gibt es dann halt auch. Da geht es dann halt aber auch darum, halt über so ein Energiemanagementsystem den halt auszuweichen oder die halt dann über Batterie halt.
Ich wollte gar nicht, der Grundsatz ist ja, um es nochmal zu also ausdrücklich zu sagen, du hast das E-Auto erwähnt, das hat natürlich einen sehr großen Akku und du kannst ja mit 11 kW vollpumpen oder 22 sogar manche Leute. Aber mit deinem Home-Akku, in den du mit 2,4 kW maximal rein kannst und der dann auch noch leer
drauf muss. Und wie viel man davon testet.
Du fährst den Strom irgendwo zu anderen Leuten, den du dann zu Hause eingesammelt hast.
Ich hatte sie tatsächlich alle gerade da stehen und habe mir dann schon den Spaß gemacht, die alle einfach mal anzuschließen.
Beim ersten ist das eigentlich ein geldwerter Vorteil? Müsst du das versteuern? Das
ist ja alles wieder zurückgeschickt. Mit Strom.
Mit Strom drin.
Ach so. Voll mit Strom.
Wie sehr mit Akku leer zurück.
Ja, aber das sind halt wichtige Fragen. Ich glaube auch, dass viele Leute sich die Fragen stellen. Man kriegt das ja im Kopf nicht so modelliert. Ne? Also dafür ist so ein Kopf halt nicht gemacht.
Genau.
Viele Parameter.
Integration, das wollte man. Genau. Integration war schon immer schwierig.
Das geht nicht halt. Ne? Und, aber die Fragen werden natürlich immer drängender, weil auch die Speicherpreise ja massiv gesunken sind. Ne? Also als ich eben vor ein paar Jahren angefangen habe, stand, glaube ich, in der Tabelle 1.300 Euro pro Kilowattstunde Speicher. Das war so die Hausnummer. Und im letzten Test waren es jetzt noch 300 oder, wenn man Glück hat, auch mal 250
bei den Solarpanels ja noch genauso krass, mindestens genauso krass. Also das ist ja das Schöne. Ich finde halt immer nur, wenn man eigentlich nur 1.200 Euro Stromkosten im Jahr hat, jetzt mal als Beispiel.
Ja, klar.
Ja.
Viel fein, viel eher.
Wie viel kann man da reinbuttern? Wie viele Verbraucher sind wirklich variabel? Ja, man kann ein Zeichen setzen und sagen, mir macht's Spaß, ich habe die Kohle oder hier.
Du bist unabhängig.
Leck mich doch alles sozusagen. Genau, ich kann den Teil möchte ich wenigstens umsetzen, den ich kann. Mir geht es immer nur darum, man sollte sich daran nicht verkünsteln oder wie du gesagt hast, dass es Leute gibt, die dann diese Schaltintervalle noch wie, da kommt, schaltet erst nach 2 Sekunden.
Ja.
Also um Gottes Willen.
Du kannst es unmöglich komplex machen.
Man kann sich da verlieren.
Ja, ja.
Mit schönen Dashboards.
Oh ja.
Apropos verlieren, wir haben jetzt schon wieder ganz schön lange hier im Thema verloren. Eigentlich wollten wir über die Akkus noch reden, die du nämlich getestet hast.
Also.
Das waren jetzt sehr spannende. Genau, ihr beide habt ja quasi Komplettlösungen vom Solateur installiert. Und du hast nochmal, da reden wir jetzt nur ganz kurz drüber, du hast Akkus für Balkonkraftwerke, genau, Selbstinstallationen, genau, die man dann modular mit Akkus auch noch, also Wechselrichter, die man dann mit Akkus erweitern kann.
Genau, das Prinzip ist immer, dass man so eine Head-Unit hat, wo meistens schon ein Akku fest eingebaut ist und die ganze Wechselrichtertechnik, wo dann die Solarpanels auch direkt angeschlossen werden können. Typischerweise halt in diesem Balkonkraftpaket maximal 2 Kilowatt Peak Solar drauf, 800 Watt einspeisen. Das ist halt eben diese Regelung für steckerfertige Solaranlagen und dann eben erweiterbar. Das geht heutzutage eigentlich bei allen Herstellern so nach dem Lego-Prinzip, dass ich halt diese Head-Unit schnappe und die halt auf so einen zusätzlichen Akku-Block einfach draufsetze und davon dann so 6 bis 7 Stück und dann kommt man eben auf Speichergrößen, ja, die eben vor ein paar Jahren noch absolut nur im Profibereich und bei den großen PV-Anlagen eigentlich üblich waren und wo halt auch viele Besitzer jetzt von so Bestandsanlagen sich so ein bisschen die Augen reiben und überlegen, Mensch, kann ich da nicht irgendwie auch mitmachen, ne? Weil eben 5 Kilowattstunden Speicher war dann schon mal viel irgendwie und ist es jetzt nicht mehr, weil die halt dann in Richtung 30 dann halt auch gehen und dann, ja, ist so ein bisschen die Frage, was macht man damit, ne? Ist das noch sinnvoll? Ist das nur Hobby? Die lassen sich teilweise virtuell noch zusammenstellen. Also das heißt, ne, die sind dann halt nicht physisch miteinander verbunden. Man kann dann 3 von diesen Türmen nebeneinander stellen und kommt dann also in unglaubliche Speicherbereiche da.
Ist das sinnvoll? Genau. Weil im Winter wird er ja nicht voll. Also, ne, du hast ja ein halbes Jahr, steht das dann ja quasi ungenutzt rum, deine 30 kWh.
Ja, wir haben ja schon Extrempositionen gehabt, ne? Also Clemens sagt offensichtlich Zyklen und kleine Akkus, kleine.
Ich würde auch sagen,
der Akku muss. Ich bin mir manchmal nicht so sicher. Also das eine, was dagegen spricht, gegen sehr kleine Akkus oder für eine etwas Überdimensionierung, ist genau auch diese Lifetime-Geschichte, dass die Akkus halt unter den eng gefahrenen Zyklen sehr leiden. Also wenn sie auf 100% und auf 0, ne, also wenn ich die ausnutze immer, dann altern sie viel schneller. Ne, optimal sagen die Hersteller, wäre es eigentlich zwischen 20% und 80% und dann bleibt da schnell ja nur noch sehr wenig Speicherplatz über. Deshalb kann es auch ein bisschen größer sein. Und wenn man mal über mehrere Tage kommen will, jetzt haben wir ja quasi so ein bisschen Dunkelflaute draußen gerade, man kann es nicht sehen, die Sonne scheint nicht, dann hilft mir das natürlich auch, wenn ich mehr Akku habe, also selbst im Sommer, um den Sonnenstrom, den ich dann eingefangen habe, dann auch noch über ein paar Tage strecken.
Klar, also bei meinem Akku ist es so, dass er halt ruckzuck, wenn jetzt ab jetzt, so ab Ende April, ja, Anfang Mai, an schönen Tagen, ist der halt einfach, genau, um 14 Uhr voll, so, genau, und den Rest, ja, feuere ich ins Netz.
Genau. Klar.
Ja,
genau.
Ja. Und die Wärmepumpe braucht dann ja auch nichts mehr, wenn es warm genug, genau, ist.
Da geht halt viel, viel weg.
Dann. Aber ich kriege ihn leer. Das ist dann schon wieder die
Aber im Winter kriege ich ihn halt auch nicht voll. Also insofern, ja, es ist halt immer so ein Mittelwert. Was ich dich fragen wollte, kann man die noch relativ lange nachkaufen, diese Akkumodule? Also könnte ich jetzt auch sagen, ich fange erst mal an, lass es mal ein Jahr durchlaufen und dann kaufe ich erst nach einem Jahr? Oder heißt es dann wieder, oh, wir haben schon ein neues Modell und die Akkus sind nicht mehr
kompatibel? Die Erfahrungen gehen ja nur so 3 Jahre zurück, oder?
Ja.
Ne? Also, aber es tatsächlich ist ein, hast du absolut einen Punkt. Also es gibt da keinen Standard oder so. Ne? Also das, genau, ist ganz klar, man entscheidet sich für ein System und ist dann halt irgendwie.
Also ein Hersteller.
Genau, ist eine Marke. Dem Hersteller halt drauf. Ne? Es gibt halt welche, die in größeren Stückzahlen natürlich unterwegs sind oder die eher ja eben renommierter sind. Ne? Wenn man da zugreift, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man da halt noch irgendwie, okay, auch eine Kompatibilität hat. Ja, also, aber
hast du Beispiele, dass es nicht klappt? Gibt es schon einen Hersteller, der was baut, was an die alten Head-Units nicht geht?
Ja, hatte ich jetzt auch.
Irgendeiner ist doch, glaube ich, mal aus dem Markt gegangen jetzt vor einiger Zeit.
Sowas kann natürlich auch immer passieren halt. Ja. Ne? Habe ich im Test auch, Sunlit, die Firma, die hatten sogar eben einen Modellwechsel dann und dann ist es so, dass die Erweiterungsakkus halt mit der einen Head-Unit funktionieren, aber mit der anderen nicht mehr. Das ist tatsächlich so, ne? Also das kann schon sein, ja.
Naja, die Akkutechnik schreitet ja voran. Das ist ja wie der Wertverlust bei den E-Autos. Und dann können die halt zum Beispiel schneller laden oder sowas. Und das können
natürlich
halt
auch bei dem System, was ich eben erwähnt hatte, trotzdem der Fall ist, wenn man eben in diese Clusterung geht, also so mehrere nebeneinander, was du immer machen könntest, halt einen anderen von derselben Firma daneben stellen und die ziehen sie dann über Software wieder ran. Ne? Also dann sind die unter demselben Energiemanagementsystem. Die sind nicht physisch miteinander verbunden, ne? Aber arbeiten trotzdem halt im aktiv zusammen halt und machen auch solche Sachen wie Energie untereinander sich zuschieben über AC. ne, um auszugleichen. Sowas geht dann halt trotzdem. Also es muss nicht unbedingt immer nur eine Hardware-Frage sein. Was Geschichte ist, was vielleicht, das ist aber vielleicht auch so die Fragerichtung von Besitzer von älteren PV-Anlagen, kennen das teilweise so, dass sie auch nicht erweitern konnten, weil die Akkus unterschiedlich gealtert sind und solche Geschichten. Das ist heutzutage kein Problem mehr, weil jede Erweiterungsunit eine eigenständige ist mit eigenem Batteriemanagementsystem. Das heißt, man kann auch ein Jahr später noch eine nehmen und der eine Akku ist halt ein bisschen weiter runter als der andere und das macht dem System dann nichts. Sie werden alle einzeln verwaltet sozusagen, diese Lego-Steine, Klemmbausteine, Batterie-Klemmbausteine.
Wie viele hattest du jetzt im Test?
Jetzt waren es 4, genau.
Und wo gingen die los vom Preis her?
Ui. Das fängt so bei den, Jörg weiß es, in den Tausendern schon ein. Wir haben als Preise mal angegeben, Head Unit und erster Speicher. Man muss immer ist ein bisschen schwierig, die miteinander zu vergleichen, weil die Hersteller sehr unterschiedlich sind. Ich habe auch einen Anbieter, der hat die Head Unit getrennt, sozusagen. Das heißt, die
komplett separat.
Genau, komplett separat. Könnte im Wartungsfall mal auch durchaus hilfreich sein.
Also es geht bei 1500 sozusagen mit einem Akku oder sowas?
Es geht hier schon bei 500. Ich weiß es natürlich nicht, sondern muss an.
Jörg, na, guck.
Es geht bei 500 Euro los.
Ohne Akku dann?
Ohne.
Ganz ohne.
Das ist das Große.
Also schon mit einem?
Ja, der Große.
Okay. Ja, immerhin. Das ist ja nicht so
durchaus. Da hast du recht. Sind die Preisbrecher im Markt.
Ja.
Genau, das ist ja das, was ich gesagt hatte. So ungefähr 250 pro Kilowattstunde. Mhm. Grohwatt fängt, glaube ich, mit 2 Kilowattstunden an. Die haben so ein integriertes Ding, ne? Also schon Batterie, ja. Wechselrichtertechnik in 1 halt. Ne? Und dann bist du eben so bei diesen 250, manchmal auch ein bisschen weniger. Mhm. Das ist so der Einstiegspunkt.
Das ist, wir sind jetzt eigentlich schon ganz schön lang über die Zeit. Schreibt uns mal in die Kommentare, in welche Richtung machen wir die nächste Folge? Wir könnten jetzt über die Akkus nämlich noch weiterreden. Über die haben wir jetzt ja noch andeutungsweise nur geredet. Und du hast 4 getestet und natürlich in alten Tests auch schon mal viele drin, die dann spannend wären, vielleicht darüber was zu machen. Wir können über dynamische Stromtarife noch mal reden. Wir können über die Home Assistant-Anbindung, die können wir auch noch mal genauer sagen. Das, was wir immer nur als Beispiel hatten, Mieterstrom. Wie kriegt man eigentlich für Einliegerwohnungen? Kannst du deine Einliegerwohnung PV geben?
Könnte ich, aber haben wir ja bisher von abgelassen, weil da müssten beide Wohnungen einen Smart Meter haben. Genau. Ich kriege ja jetzt durch die Wärmepumpe zwangsläufig eins. Und dann ist die Frage, was kostet der zusätzliche Tarif für das Smart Meter und lohnt sich das dann überhaupt noch?
Genau.
Weil es ist so wenig Strom.
Ja. Ich finde das nämlich auch eine super spannende Frage. Bei uns zu Hause mit 15 Familien und einem dicken Ding auf dem Dach, da würde ich auch gerne mal Richtung Mieterstrom weitermachen.
Ja, aber wenn du 15 mal ein Smartphone.
Smart Mieter. Ach, das geht über Smartphone.
Smart Mieter bezahlt. Nee. Da kannst du lange für duschen.
Ja. Genau, noch nicht einmal eines funktioniert ja richtig. Ne? Genau, also schreibt mal, in welche Richtung wir hier weiter diskutieren, damit wir euch jetzt nicht die nächsten 3 Stunden auch noch voll quatschen.
Das könnten wir tun.
Das könnten wir wohl tun, ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ein paar von den Themen haben wir übrigens auf unserem neuen Kanal CT Phasenlage auch angesprochen. Und zwar gerade, wo du sagtest, Balkonkraftwerke gehen nur bis 2 Kilowatt. In der aktuellen Folge gucken wir uns mal an, dass es jetzt ja diesen neuen PV-Typen geht, auch mit Steckern, aber 7 Kilowatt. Da gibt es nämlich laut VDE eine Möglichkeit, in diese Richtung vielleicht was zu machen. Letzte Woche hier in CT Uplink, da hatten wir es ausführlicher zu Wallboxen. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen, wenn euch das Thema interessiert. Und nächste Woche gibt es, glaube ich, was komplett anderes, was gar nichts mit Energie zu tun hat. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Gerne. Ja, sehr gerne.
Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao.